Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. In 2 Monaten wird das Europaparlament neu gewählt. 350 Millionen Wahlberechtigte wählen mehr als 700 Abgeordnete. Aus Österreich wird es in Zukunft 20 Abgeordnete im Europaparlament geben. Die Parteien haben ihre Kandidatenlisten festgelegt. Der Wahlkampf für den 9. Juni läuft an. Ich freue mich sehr, dass die Spitzenkandidaten der ÖVP und der Grünen in dieser Sendung aufeinandertreffen, also die Vertreter der beiden Regierungsparteien zugeschaltet. Aus Kärnten ist Reinhold Lopatka für die Volkspartei. Guten Tag, Herr Lopatka.
Guten Tag.
Und hier im Falter Podcast Studio ist Lena Schilling für die Grünen. Willkommen, Frau Schilling.
Vielen Dank für die Einladung.
In der Europapolitik ist ja zwischen den Koalitionsparteien immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, obwohl beide Parteien, ÖVP und Grüne, im Europaparlament zum proeuropäischen Lager der Mitte gehören. Die beiden Spitzenkandidaten sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Reinhold Lopatka ist Nationalratsabgeordneter, seit Jahrzehnten in Führungspositionen der ÖVP tätig. Lena Schilling ist als junge Aktivistin für Klimapolitik bekannt geworden. Sie ist neu in der Politik und neu bei den Grünen. Frau Schilling, was ist die größte Umstellung, wenn man vom Aktivismus in Richtung Politik geht?
Ich glaube, das ist ein total spannender Prozess, den ich gerade erlebe, weil ich natürlich jetzt schon die letzten Jahre Politik gemacht habe, aber ganz anders. Politik auf der Straße mit ganz vielen jungen, motivierten Menschen, die viel verändern wollen, die Petitionen starten, die Demonstrationen machen. Wir haben Baustellen besetzt und jetzt beginnt es langsam, dass ich mich quasi einarbeite in die Ausschussarbeit, die dann ansteht. Und gleichzeitig aber möchte ich die Perspektive bewahren. Die Perspektive von den Menschen, die auf die Straße gehen, von den jungen Menschen und die auch im Parlament einbringen.
Wie oft haben Sie schon mit Herrn Lopatka diskutiert?
Noch nie. Es ist unser erstes Mal und es freut mich überaus.
Herr Lopatka, Sie haben ja viele Wahlkämpfe der ÖVP gemanagt, geführt, viel Erfahrung. Wenn Sie jetzt der Manager Ihres Wahlkampfs wären und Ihrem Spitzenkandidaten, nämlich Ihnen, einen Rat geben würden, was muss man besonders aufpassen, wenn man mit einer jungen Aktivistin wie der Frau Schilling diskutiert?
Also ich sage zuerst einmal, mich freut es auch, dass wir reden können. Erstens sind wir in einer Koalition, wenngleich die Parteien äußerst unterschiedlich sind. Zweitens habe ich seit meinen Studententagen mit Grünen zu tun gehabt. Sie kennen Werner Kogler, glaube ich, Frau Schilling. Ich kenne den Werner Kogler schon über Jahrzehnte. Und ich kenne auch die Grünen, als sie noch nicht Grüne geheißen haben, nämlich als die alternative Liste Graz aus der Taufe gehoben worden ist. Das war am 4. November 1979, war ich damals dabei und hatte mit den Grünen viel zu tun, als sie auch noch nicht Grüne waren, zum Beispiel Sprecher der österreichischen Friedensbewegung. Daher brauche ich da keine Manager-Ratschläge.
Aber es ist schon etwas Besonderes, mit einer jungen Quereinsteigerin als Gegenüber zu diskutieren, oder?
Nein, ist für mich nicht, sage ich Ihnen. Warum? Weil ich immer über Jahrzehnte hindurch auch mit sehr, sehr kritischen Vertretern, die, ich sage es einmal so, in der außerparlamentarischen Opposition waren, meistens in Opposition zur Regierung zu tun hatte. Mein erster Besuch im österreichischen Parlament war mit Anti-Atom Steiermark, damals geleitet von Wabel. Damals war Wabel noch bei den Sozialdemokraten, nachher ist er bei den Grünen gewesen. Also da brauche ich keine Manager-Ratschläge, das ist für mich nichts Neues. Und ich werde kein Problem haben, mit Frau Schilling zu diskutieren. Ich hoffe, sie hat mit mir kein Problem.
Das aktuellste, brennendste Problem für Europa, das ist der russische Krieg gegen die Ukraine und die Bedrohung durch Putin. Plötzlich steht die Sicherheit im Vordergrund. Die Staaten rüsten auf, alle Staaten in Europa. Herr Lopatka, inwiefern ist das für Sie eine Bedrohung, die eine Reaktion der Europäischen Union fordert? Oder kann sich Sicherheitspolitik primär in den Nationalstaaten abspielen?
Es war ein kollektiver Irrtum nach 1989 zu glauben, dass es auf europäischem Boden keinen solchen Flächenkrieg mehr geben kann. Das, was wir jetzt erleben, ist mehr als der Krieg in der Ukraine. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Systemen, unserem demokratisch offenen System und einem zunehmend diktatorischen. Putin ist auf dem Weg in die Diktatur. Ich war gestern in der Früh bei unserem UNO-Menschenrechtshochkommissar Türk, der an der Spitze hier steht, einer ganz wichtigen Institution. Und der hat es mir gestern auch gesagt. Es gibt kein Land, wo sich die Menschenrechtslage so dramatisch verschlechtert. Es gibt Länder, wo es noch viel schlechter ist. Denken Sie an den Iran zum Beispiel. Aber wo sich so verschlechtert wie zurzeit in Russland. Es treffen hier zwei Systeme aufeinander. Da muss man sich zur Wehr setzen. Die Europäische Union selbst ist keine Verteidigungsunion. Die Europäische Union, man muss nur immer bei den Ausgaben hinsehen, gibt 0,0 irgendetwas Prozent für Verteidigung aus. Also das ist natürlich noch in nationalstaatlicher Hand. 27 Mitgliedstaaten haben wir, 23 sind in der NATO. Das ist die Struktur, wie es auch die Europäische Union sieht.
Frau Schilling, kann es dabei bleiben? Europa im Kriegsmodus, aber die Europäische Union politisch engagiert, humanitär engagiert, wirtschaftlich engagiert, aber militärisch kaum.
Ich glaube, auf der einen Ebene, und da sind jetzt gerade einige Punkte gefallen, auf die ich getrennt eingehen will. Das erste ist, und ich glaube, das ist relativ klar, ich bin im Frieden aufgewachsen und wir alle haben uns Frieden gewünscht. Für Frieden braucht es immer zwei und wir haben gesehen, dass dieser Angriffskrieg auch eine Gefährdung für die Demokratie bedeutet, und zwar heute, jetzt und überall. Man hätte 2014 nach der Annexion von der Krim schon was tun können. Man hätte lang davor anfangen können, die wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland zu kürzen. Man hätte darüber reden können, ob wir wirklich so viel fossiles Gas und Öl aus einem autokratischen System beziehen wollen. All das sind Verstrickungen und Versäumnisse der letzten Jahrzehnte. Was wir jetzt brauchen, ist einen gemeinsamen solidarischen Plan der Europäischen Union, wie wir mit diesen Krisen umgehen. Und das immer im Rahmen von Österreich, einem neutralen Staat. Ich glaube trotzdem, und das ist wichtig, dass wir dort, gerade jetzt in der Ukraine, weiter humanitäre Hilfe leisten, dass wir uns einsetzen auf nationalstaatlicher Ebene und gemeinsam als Europäische Union aber einen Plan festlegen, wie wir weitermachen.
Aber die Ukraine in der jetzigen Situation braucht Waffen, braucht Munition. Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei ist, sagt, sie möchte in einer neuen Kommission einen eigenen Kommissar für militärische Sicherheit. Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht, Frau Schilling?
Leider fürchte ich, dass es sowas wie eine Notwendigkeit ist. Wir sind jetzt gerade in einer außenpolitischen Situation, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass Angriffe passieren eben auf ein demokratisches Land. Und natürlich müssen wir da einen kollektiven Plan machen. Und ja, auch die Europäische Union muss sich dazu verhalten. Aber aus Perspektive Österreichs, eines neutralen Staats, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was unser Beitrag sein kann in diesem Konflikt. Und dann können wir uns anschauen, was passiert ist. Wir haben die Stromnetze aufgebaut, wir haben humanitäre Hilfe geleistet im Sinne von Wärmeräumen während dem Krieg. Wir haben geschaut, dass Aggregatoren für Spitäler da sind und das sollten wir verschärfen. Gleichzeitig, das sehe ich schon so, müssen wir als Europäische Union fähig sein, uns irgendwie zu verteidigen. Auch wenn mir das, und ganz ehrlich, extrem schwer fällt, weil mir diese Friedensposition eigentlich wirklich im Herzen liegt.
Herr Lopatka, die EU im Kriegsmodus oder im Sicherheitsmodus, um zu verhindern, dass es weitere Kriege gibt. Wie sehr kann sich da Österreich rausnehmen, immer mit dem Hinweis auf die Neutralität?
Ich glaube, wir sollten uns nicht rausnehmen. Wir sollten solidarisch sein. Also da stimme ich Frau Schilling zu. Das ist für niemanden angenehm. Die Friedenssehnsucht ist eine Ursehnsucht der Menschen und auch bei mir, gerade jetzt in diesen Ostertagen, der Wunsch nach Frieden. aber realistisch sein. Wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Wir reden jetzt nur von Putin. Aber wir sind ja von einem Ring von Krisen und Kriegen umgeben. Belarus haben wir jetzt nicht angesprochen. Genauso eine Diktatur. Wenn wir weitergehen, Türkei oder Armenien, Aserbaidschan mit Nagorno-Karabach, was dort passiert, wenn wir uns alle nordafrikanischen Staaten ansehen, Libyen, weiß gar nicht, ob man hier noch von einem Staat sprechen kann, weil staatliche Gewalt in Wirklichkeit ja nur beschränkt ausgeübt werden kann. Also was ich damit sagen möchte, wir haben nach 89, glaube ich, wieder, wie es der deutsche Bundeskanzler gesagt hat, eine Zeitenwende. Wir leben in einer neuen Zeit. Wir müssen mehr Geld für Sicherheit, für Verteidigung ausgeben. Und wir als Neutraler haben Sonderregelungen. Das ist bei unserem Beitritt festgelegt worden. Das ist akzeptiert worden von der Europäischen Union, die sogenannte irische Klausel. Aber gleichzeitig haben wir nach Artikel 42 EU-Vertrag Solidaritätsverpflichtungen. Die gehen wir ein und unsere Neutralität, man muss nur das Neutralitätsgesetz hernehmen. Das ist das einfachste Gesetz, das ich kenne. Zwei Artikel und nur einer inhaltlich.
Herr Lobatka, die Solidaritätsverpflichtung, die Österreich eingegangen ist, beinhaltet ja viele verschiedene Bereiche. Soll Österreich jetzt sagen, wir tun im Krisenfall alles Mögliche, nur wir helfen einem anderen Staat nicht militärisch? Viele Völkerrechtsexperten sagen, das wäre absolut möglich, nur ist es dann eine autonome Entscheidung Österreichs. Soll sich Österreich festlegen und sagen, nein, im Krisenfall helfen wir einem baltischen Staat oder einem anderen angegriffenen Staat militärisch nicht? Ist das nicht für die eigene Situation und für die Forderung dann, wenn wir Schwierigkeiten haben, brauchen wir Solidarität, nicht problematisch?
Man kann es problematisch sehen, nur die EU hat das akzeptiert. Schauen Sie, wir haben hier eine Ausnahme als neutraler Staat, was Sicherheit betrifft. Die Dänen, die Schweden haben eine Ausnahme, was ihre Währung betrifft. Alle anderen sind verpflichtet, alles zu tun zur gemeinsamen Währung, die ja ganz wichtig ist für Europa, zum Euro zu kommen. Für die Dänen, für die Schweden gilt das nicht. Alle haben die Verpflichtung, hier Solidaritätsleistungen zu erbringen. Und das wollte ich vorher sagen, im Artikel 42, bei uns ist das Militärische ausgenommen, weil dieses Projekt
europäisch... Aber nicht so unmöglich, aber nicht unmöglich.
Es ist nicht unmöglich, aber es ist hier, noch niemand hat Österreich kritisiert, dass wir im Bereich der Verteidigung, im Bereich der Sicherheit so wenig gemacht hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben seit 1995 die Partnerschaft für Frieden mit der NATO. Seit damals sind 25.000 österreichische Soldaten, vor allem Männer, aber auch Frauen, hier bei NATO-Einsätzen dabei gewesen. Wir haben sogar Kommanden gehabt hier, zum Beispiel bei KFOR im Kosovo. Also tun wir nicht so, als ob wir hier nichts geleistet hätten. Manche unterstellen uns, und das ist falsch, wir seien Trittbrettfahrer. Wir haben hier mehr gemacht als manche NATO-Mitgliedstaaten.
Frau Schilling schüttelt ein bisschen mit dem Kopf.
Ich glaube, es geht eben um verschiedene Ebenen und ich finde auch, dass wir im Rahmen der Neutralität uns bewegen müssen und gleichzeitig aber in einem Kriegsfall schon auch was leisten können und müssen. Und da könnte man zum Beispiel drüber reden und das haben wir die Diskussion geführt, Soldaten auszubilden, vor allem zivile Organisationen auszubilden, die Minen entschärfen, um die Zivilbevölkerung, um die Frauen und Kinder zu schützen. Und ich glaube schon, dass wir gerade da mehr Verantwortung hätten und mehr machen können. Und gleichzeitig möchte ich nochmal über diese wirtschaftliche Unabhängigkeit reden. Wenn wir ernsthaft drüber reden, dass wir autokratischen Regimen und Diktaturen was entgegensetzen wollen, dann kann es nicht sein, dass wir Milliarden zahlen für Öl und Gas. Und das ist ja nicht nur Russland, dann bleiben wir doch auch gleich bei Aserbaidschan. Und da ist schon die Frage, warum ist das jahrzehntelang übersehen worden, versäumt worden? Warum hat man nach der Annexion der Krim nicht schon gehandelt? Und ich finde es spannend, immer dann sich nach 30 Jahren hinzusetzen und sagen, ja, hätten wir sollen. Ich glaube, jetzt wäre der beste Moment. Und eben, dann reden wir über Energieunabhängigkeit, dann reden wir über Erneuerbare, dann reden wir darüber, wie wir auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit stärken, weil ganz ehrlich, wir haben gesehen, was das bedeutet, wenn man von einer Diktatur, von einem autokratischen Regime wie Russland verantwortlich ist.
Ich habe noch einen letzten
Punkt. Aber Frau Schilling, darf ich nur antworten mit Grünen? Sie kennen Werner Kogler, Sie kennen Sigi Maurer, Sie kennen Leonore Gewessler, nehme ich an. Werner Kogler sagt, es wird so viel umgesetzt wie nie zuvor. Sigi Maurer sagt, wir haben in dieser Bundesregierung mehr für den Klimaschutz weitergebracht als in 13 vor. Also ich finde, dass diese Bundesregierung von den Grünen nämlich von Kogler, von Maurer, und ich könnte jetzt noch auch Gewessler zitieren, mehr gemacht hat und dass auch Sie das anerkennen sollten.
Also vielleicht ganz kurz darauf. Ich finde es sehr schön, dass Sie Parteikolleginnen zitieren. Und das stimmt, die Grünen haben in dieser Regierung wahnsinnig viel durchgesetzt. Aber wir waren gerade bei einer anderen Debatte, nämlich der Frage von Energieunabhängigkeit und warum man das nicht schon vor 20 Jahren gemacht hat. Wir wissen relativ lange, wie es um die Klimakrise steht und nicht nur um die Klimakrise, sondern auch um die geopolitischen Entwicklungen mit Russland und Aserbaidschan, da waren wir gerade. Und ganz ehrlich, Herr Lopatka, Ihre Parteikollegen stellen sich hin und sagen, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz, wir brauchen kein Erneuerbaren-Wärmegesetz und man muss schon feststellen, wer da die treibende Kraft und wer die blockierende Kraft ist. Und wenn die ÖVP ihre Positionen da überdenkt und verändert, würde mich das wahnsinnig freuen und ich glaube, eine gesamte Klimabewegung auch.
Wir kommen gleich zu Klima.
Ich muss schon was sagen. Da muss ich wieder die Ministerin Gewessler zitieren, die jetzt jüngst gesagt hat,
Lopatka,
wir haben 20 Klimagesetze beschlossen. Na, wir sagen, wir tun nichts. Ich kann Ihnen alle 20, wenn
Niemand
Sie wollen,
gesagt,
sofort
wir tun
vorlesen.
Nichts. Niemand hat gesagt, wir tun nichts. Ich finde, dass viel in der
Dann
Regierung...
bin ich schon zufrieden. Okay.
Ich habe noch eine Frage zur Außenpolitik, bevor wir dann zu Klima auf europäischer Ebene kommen. Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union, in der Außenpolitik, sind die nicht dringend nötig? Bisher ist das Einstimmigkeit, das ist einer der wenigen Bereiche auf EU-Ebene, wo Einstimmigkeit gefordert wird. Die Europäische Volkspartei, sogar Herr Lopatka, in ihrem Wahlprogramm sagt, man will Einstimmigkeit in der Außenpolitik aufgeben. Man soll davon abgehen, damit Europa handlungsfähiger wird. Wie stehen Sie dazu? Von der ÖVP habe ich bisher nur gehört, nein, das will man nicht. Man will bei der Einstimmigkeit bleiben. Was heißt, jeder einzelne Staat kann Entscheidungen blockieren, ob das jetzt die Slowakei ist oder Ungarn oder auch Österreich?
Erster Punkt, weil es, glaube ich, nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen. In mehr als 90% der Entscheidungen haben wir jetzt schon die Mehrstimmigkeit. Wir haben nur in wenigen Punkten die Einstimmigkeit. Zweiter Punkt, das ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Was ist das Stärkste jetzt gewesen gegen Putin seitens der Europäischen Union? Dass wir 13 Sanktionenpakete einstimmig verabschiedet haben. Der Nachteil ist, da gebe ich Ihnen recht, dass es manchmal länger gedauert hat. Aber das Stärkste ist natürlich, wenn eine Gemeinschaft wie die Europäische Union, wenn 27 Mitgliedstaaten einheitlich auftreten. Und das Ziel muss ja sein, eine einheitliche Außenpolitik. Das Schrecklichste hier ist, wenn man nicht nur zwei, sondern drei geteilt ist, wie beim Israel-Gaza-Konflikt jetzt, wo ein völliges Wirrwarr innerhalb der Mitgliedstaaten ist. Ich habe das gerade gestern und vorgestern wieder miterlebt bei der Interparlamentarischen Union in Genf, wo die Europäische Union völlig unterschiedlich aufgetreten ist. Also, das Ziel muss immer sein, die Einstimmigkeit. Und dann muss man ernsthaft diskutieren bei der Außenpolitik. Macht es einen Fortschritt, wenn man von dieser Einstimmigkeit wegkommt zur Mehrstimmigkeit? Da gibt es für beide Seiten gute Argumente. Ich sage Ihnen, was wir brauchen in der Europäischen Union und was wir schon lange nicht mehr haben, ist hier ein Fortschritt. Was meine ich damit? Früher hatte ich alle 5, 7 Jahre eine Vertragsänderung. Wir haben seit 2008 nichts mehr geschafft. Früher hatte ich alle 5, 7 Jahre einen Beitritt. Wir haben seit 2013 keinen Beitritt mehr geschafft. Wir brauchen unbedingt, wenn die nächste Kommission gebildet wird, eine breite Mehrheit hier im Parlament, die bereit ist, ernsthaft diesen Reformprozess aufzunehmen. Wir sind in der letzten Periode gestoppt worden. Ich war Mitglied der Zukunftskonferenz. Die konnte zuerst nicht starten wegen der Corona-Krise. Und am Ende war dann das Ergebnis sehr ernüchternd und es war sehr wenig. Aber es ist bitter notwendig, ernsthaft diesen Diskussionsprozess innerhalb der 27 Mitgliedstaaten, der Regierungen, der nationalstaatlichen Parlamente und des Europäischen Parlaments zu starten.
Frau Schilling, ganz kurz, Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik. Ist das dringend nötig aus Ihrer Sicht oder weniger wichtig?
Es braucht jedenfalls in ganz vielen Feldern qualifizierte Mehrheiten, weil wir müssen ja schon drüber reden, wer die Kräfte sind, die dir dagegen stehen. Und das sind andere Leute aus autokratischen Regimen, wie ein Orban, der sich gegen Entscheidungen stellt.
Also dafür, sie wären für Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik.
In außenpolitischen Fragen. Ich finde, wir sollten uns trotzdem immer um einen Konsens bemühen. Ganz ich finde, wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass wir einheitliche Politik machen. Aber, und wir sehen auch, gerade jetzt mit einem voranschreitenden Rechtsruck, mit einer Entwicklung, wo manche Staaten wirklich auch demokratiepolitisch bedenkliche Formen annehmen, ist das gar nicht so einfach. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen und nicht sagen, wir brauchen jenes, sondern auch den Diskurs verändern.
Kommen wir zur Klimapolitik. Der Green Deal war ja ein ganz großes Anliegen der Europäischen Union. Jetzt sagen Kritiker, dieser Green Deal wackelt, weil die Wirtschaft nicht mehr so ganz an den Umbau in Richtung klimagerechte Gesellschaft glaubt und vielleicht auch die Bürger nicht mehr so ganz überzeugt sind. Frau Schilling, ist der Green Deal aus Ihrer Sicht in Gefahr?
Jedenfalls, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dass er bestehen bleibt. Wir haben jetzt schon bei den letzten Gesetzen und bei den letzten Richtlinien, über die wir diskutiert haben auf EU-Ebene, immer wieder gesehen, dass es Blockadeversuche gab, dass es Lügenkampagnen gab, die man selten gesehen hat. Gutes Beispiel, das europäische Renaturierungsgesetz, also grundsätzlich die Frage, wie man Moore wieder einwässert, wie man Wälder aufforstet, für Österreich auch total relevant. Und da kam gerade von der EVP eine unglaubliche Blockadehaltung und das wäre zum Beispiel eine ganz wichtige Säule des Green New Deals, weil es ja auch immer um Naturschutz geht. Das heißt, ja, ich sehe in jedem Fall, dass man um den Green New Deal nicht nur kämpfen muss, sondern dass man eigentlich noch fortschrittlicher sein muss, gerade in klimapolitischen Dingen und dass es ganz klar Leute gibt, die das blockieren und leider da die EVP ganz vorne dabei war und wie gesagt eine Lügenkampagne noch und nöcher gefahren hat. Das wäre eine ziemliche Katastrophe für den Klimaschutz und auch für die Zukunft.
Jetzt schüttelt der Herr Lopatka den Kopf.
Aber er lacht so freundlich.
Nein, Frau Schilling.
Nicht freundlich, ich habe das missdeutet.
Wenn Sie sagen, für Österreich ist das Wiederaufforsten ganz wichtig, da verkennen Sie die Realität. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. In Österreich hat in den letzten Jahrzehnten die Waldfläche zugenommen. In den letzten 10 Jahren pro Jahr um 3.500 Hektar. Das sind 13 Fußballfelder. Das ist nicht unser Problem. Reden Sie mit Fachleuten aus der Forstwirtschaft. Wir verlieren keine.
Da hängt wahrscheinlich auch davon ab, mit wem man gerade redet, oder?
Nicht nur mit wem, sondern auch welche Art von Bäumen.
Nein, wir sollen bei den Fakten bleiben. Ich das bitte wirklich, bin ich. Wir faktenbasiert diskutieren. Österreich ist ein Rechtsstaat. Man kann das pro Quadratmeter nachprüfen, ob die Waldfläche, die Forstflächen abnehmen oder zunehmen. Im Gegensatz zum mediterranen Bereich und zu anderen Ländern ist Österreich ein Land, wo die Waldfläche zunimmt. Ich bin Steirer. Wir haben 70% in der Steiermark Waldfläche. Das ist nicht das Problem im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Viele Bauern haben in den letzten Jahrzehnten den Betrieb leider eingestellt. Das hat aber nicht dazu geführt, dass unsere Waldflächen kleiner geworden wären. Wir verlieren an Grund und Boden. Die Versiegelung ist ein großes Problem. Damit ich ja nicht missverstanden werde. Aber der Rückgang bei den Waldflächen ist nicht das Problem in Österreich.
Aber es geht ja nicht um Österreich oder die Steiermark, es geht um Europa.
Nicht nur das, sondern ich würde gerne darauf eingehen. Also vielleicht, wenn wir bei den Fakten bleiben, Herr Lopatka, ich habe Sie ausreden lassen. Es wäre total schön, wenn Sie mich auch ausreden lassen, nachdem ich Sie ausreden habe lassen. Ich glaube, das gebietet der Respekt in solchen Diskussionsformaten. Der erste Punkt ist bei Renaturierung, und das ist ja ein total spannendes Thema, dass es ja um Biodiversität und den Erhalt von Arten geht. Wir leben gerade im 6. Artensterben. Es sterben jeden Tag 130 Tier- und Pflanzenarten auf. Und es geht eben nicht nur um schnelle Aufforstung, sondern vor allem auch um nachhaltige Aufforstung. Wenn wir über die Landwirtschaft reden, dann muss eines unsere Grundgedanken eigentlich sein, da geht's um den Boden, wo unser Essen wächst. Das heißt, wir müssen doch gewährleisten können, dass diese Böden gesund bleiben, dass die Landwirtschaft gemeinsam mit Natur Hand in Hand geht. Und die Bäuerinnen und Bauern, ganz viele auch in Österreich, merken schon jetzt die Auswirkungen der Klimakrise mit ausbleibenden Ernten, mit Dürren, mit Fluten. Und genau da geht's jetzt drum, Naturschutz auch wirklich festzulegen. Und da geht nicht um Eigenverantwortung. Herr Lopatka, Sie sind länger in der Politik, als ich auf der Welt bin. Und wir stehen knietief in Krisen. Es wäre einfach an der Zeit, nicht mehr auf die Eigenverantwortung zu zählen. Deswegen sitzen wir doch in Parlamenten, um die gesellschaftlichen Regeln gemeinsam festzulegen für eine Zukunft, in der wir alle auch gut leben können.
Da stimme ich Ihnen zu. Darf ich nur eines sagen? Aber wenn ich, lange bevor wir bei der EU waren, und wenn wir vom Wald reden, Da muss ich in Generationen denken. Sie wissen es, Waldbewirtschaftung ist das Nachhaltigste, was es gibt. Wir haben 1995 in unser Parteiprogramm geschrieben, die ökosoziale Marktwirtschaft. Und die ganzen Gedanken sind hier aus der Forstwirtschaft gekommen. Und Bauern brauche ich nachhaltiges Wirtschaften nicht erklären. Jeder weiß, dass er hier in Generationen denken muss. Und aus dem Bereich kommt das. Und ich habe das nur deswegen gesagt, weil Sie gesagt haben, und ich nehme ja das ernst, was Sie sagen, es ist ganz wichtig für Österreich, dass Wälder wieder aufgeforstet werden. Das wird bei uns gemacht, nicht nur wieder aufgeforstet, sondern die Flächen steigen hier. Und dann frage ich mich, ob es einen Mehrwert hat, hier bürokratische europäische Regelungen zu treffen, die bei uns nationalstaatlich überhaupt nichts Positives bewirken, weil wir zurückgehend in die Monarchie forstgesetzliche Regelungen haben. Also wir haben hier, das sind Landesgesetze im Übrigen, das ist kein Bundesgesetz. Das wird hier von den Bundesländern sehr, sehr ernst genommen und das Wirtschaften im Forstbereich ist ein nachhaltiges, weil sonst würde sich jeder Bauer selbst sehr, sehr schaden.
Also Österreich ist Musterschüler, Frau Schilling?
Grundsätzlich immer und sowieso. Ich glaube, das Spannende an der Debatte ist ja, dass man sich an einem Punkt aufhängt. Warum wir europäische Regelungen brauchen für Naturierungsgesetze, ist ja recht einfach. Die Klimakrise macht ja nicht an Landesgrenzen Halt und auch eine Biodiversitätskrise, die wir ja ganz offenkundig haben und ich hoffe, da sind wir uns einig. Und genau deshalb braucht es Rahmenbedingungen, die im besten Fall sogar international getroffen werden. Deswegen haben wir ja gemeinsame Abkommen, deswegen haben wir gemeinsame Gesetze und deswegen ist ja ein europäisches Parlament so wichtig, dass wir tatsächlich über Richtlinien reden, die für alle geltend sind. In Österreich haben wir waren, ich weiß gerade nicht, ob es dieses Jahr auch so war, aber die letzten Jahre meistens unter den Top 3 der Bodenversiegeler. Also wenn wir sagen, dieses Gesetz brauchen wir nicht, dann muss ich ganz hart widersprechen. Wir brauchen dieses Gesetz unbedingt, weil wir die Böden zum Teil entsiegeln müssen. Wir müssen über eine andere Art der Politik reden, wie wir mit verbauten Flächen umgehen, wie wir die wieder nutzen, wie wir renovieren, wie wir Leerstand bekämpfen. Das ist ein ganz, ganz breites Themenfeld. Aber was ich spannend finde, ist, dass da immer kommt, nein, das geht nicht und nein, das brauchen wir nicht und nein, eigentlich ist eh alles super und von der Monarchie, wir stehen doch offensichtlich in einer Krise und da sind wir uns doch einig. Das heißt, wir müssen diese Krise auch gemeinsam angehen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herr Lobatka, es ist ja schon so, dass man den Eindruck hat, die Klimamaßnahmen auf europäischer Ebene, die möchte die Europäische Volkspartei lockern. Im Wahlprogramm der ÖVP ist das unter ferner Liefen und es gibt viele Bereiche, angefangen von der Landwirtschaft nach den Bauernprotesten, wo der Eindruck ist, die Wirtschaft lobbyiert und die ÖVP springt und es werden europäische Regeln immer lockerer.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das Entscheidende ist immer, wenn man Regelungen findet, welchen Mehrwert haben diese Regelungen? Was heißt das an zusätzlicher Bürokratie? Was heißt das hier an Fortschritt? Ist es ein Fortschritt, wenn ich solche Regelungen habe? Und ich sage Ihnen, was unseren Forstbereich betrifft, was die Wiederaufforstung betrifft, dass Österreich hier wirklich, es ist auch nie von der Europäischen Union kritisiert worden ist, die Standards erfüllt. Und das Problem ist, dass bei manchen Fragen ich hier natürlich die Nationalstaaten unterschiedlich sehen muss. Dort, wo tatsächlich ein Rückgang ist an Waldflächen, dort, wo ich ein großes Problem habe, da bin ich natürlich dafür, dass die Europäische Union hier durchgreifen kann. Aber alle über einen Kamm zu scheren, das überspitzt gesagt, ist hier für die Europäische Union kein Fortschritt.
Machen wir einen kleinen Schnitt. Herr Lobatka, Frau Schilling, wir haben einen Anstieg der extremen Rechten und des Nationalismus in Europa. In mehreren EU-Staaten werden Rechtsaußenparteien wahrscheinlich die ersten sein bei diesen Europawahlen, auch in Österreich mit der FPÖ. Das sind Kräfte, die wollen eine Rückkehr zum totalen Vorrang der Nationalstaaten. Ist das gemeinsame Europa in Gefahr, Frau Schilling?
Wir müssen es jedenfalls verteidigen und dafür einsetzen, dass es auch tatsächlich wieder einen solidarischeren Umgang gibt. Wir stehen in Zeiten von Krisen. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben ganz viele Krisen, die wir nur gemeinsam als Europäische Union lösen können und angehen können. Und dann zu versuchen, immer auf die nationalstaatliche Ebene zu gehen, obwohl es um Krisen geht, die uns alle betreffen, die wir nur als gestärkte Europäische Union gemeinsam angehen können, finde ich extrem problematisch. Und gleichzeitig müssen wir mal drüber reden, was diese extreme Rechte eigentlich heißt und was die will. Da reden Leute von politischen Fahndungslisten. Wenn Leute von politischen Fahndungslisten reden, das war Herbert Kickl, dann frage ich mich, was passiert mit den Menschen, die auf diesen politischen Fahndungslisten stehen. Wir sehen immer da, wo extrem Rechte in den Regierungen sind, werden Frauenrechte angegriffen. Wird das Recht auf Selbstbestimmung angegriffen, wird zum Beispiel von Herdprämie zu Verbot von Abtreibungen und so weiter. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich um nicht nur den Schutz und Erhalt der Menschenrechte, sondern auch um den Einsatz für eine demokratische und progressive Europäische Union, in der wir gemeinsam das hochhalten, wofür wir Jahre und Jahrzehnte lang gekämpft haben. Also ja, ich glaube, wir müssen uns verteidigen gegen eine extreme Rechte, die den Rechtsstaat abschaffen will, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger deportieren will, die eine Sprache verwendet, die Gewalt in sich trägt.
Herr Lobotka, ist Europa in Gefahr durch diesen Aufstieg der extremen Rechten?
Es ist zumindest kein Beitrag, Europa zu stärken. Und das Ziel dieser Parteien ist ja tatsächlich eine Schwächung der Europäischen Union. Die Europäische Union wird zum Beispiel vom Spitzenkandidaten der Freiheitlichen ständig verächtlich gemacht. Es geht ja so weit, dass man auch sagt, man braucht ja gar keine direkt gewählten Abgeordneten. Machen wir ein Entsendungssystem aus den Parlamenten. Also man will die Institutionen schwächen. Die Freiheitlichen haben in der letzten Legislaturperiode mehrfach den Antrag gestellt, dass wir unseren Beitrag einstellen sollen, was ja ein Ende der Europäischen Union wäre. Und das darf man nicht geringschätzen. Das muss man aufzeigen. Diese unheilige Allianz von Le Pen, die nachweislich von Putin finanziert worden ist, von der AfD, die in ihrem Programm in der Präambel schon hat, das Projekt Europäische Union ist gescheitert, wird dort festgehalten. Wir müssen zurück zu den Nationalstaaten. Und auch Wilimski, der von Kickl gelobt worden ist, dass er diese Gruppe so zusammenführt. Ja, das ist eine unheilige Allianz. Die meinen es nicht gut mit Europa. Der Punkt ist der, es geht ja nicht um die Europäische Union. Es geht um unseren Wohlstand. Es geht um die Standards, die wir in Europa haben, um das Lebensmodell, das von Lena Schilling schon angesprochen worden ist, was Frauenrechte betrifft, was Grundrechte betrifft. Ja, da müssen wir hellhörig sein. Und da muss es ganz klar von allen anderen Parteien gesagt werden, warum eine Stimme für die Freiheitliche Partei tatsächlich eine verlorene für das Projekt Europa ist, aber auch eine verlorene, was diese positive Auswirkung der Europäischen Union hat, dieser Binnenmarkt, den wir haben, das grenzenlose Europa, nämlich an Wohlstand, an Fortschritt, auch an Führung weltweit, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Menschenrechte geht. All das wird damit in Frage gestellt.
Herr Lobotka, versucht die ÖVP für Sie als erfahrener Europapolitiker nicht zu oft so ähnlich zu klingen wie die Freiheitlichen, die Sie gerade heftig kritisiert haben. Etwa bei der Blockade gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien, ich könnte viele andere Beispiele auch noch nennen. Ist Ihnen da immer wohl bei diesen Positionen?
Ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen uns und der FPÖ. Die FPÖ zeichnet ständig ein Feindbild von Europa. Mein Bild ist kein Feindbild, ich habe ein Freundbild. Gerade ein mittlerer Staat wie Österreich, wir sind kein Kleinststaat in Europa, aber ein mittlerer braucht Freunde. Niemand hat mehr Nachbarn, abgesehen von Deutschland, als wir. Wir haben 8 Nachbarstaaten um uns. Warum sage ich das? Ja, da kommt es auch zu Entscheidungen. Sie haben Schengen angesprochen. Viele haben es schon vergessen. Deutschland hat mehr als 3 Jahre den Beitritt von Österreich zu Schengen blockiert.
Ja, aber war auch nicht besonders toll, oder?
Nein, war nicht toll. Ich finde es ja auch nicht toll, dass wir das jetzt bei Bulgarien und Rumänien so machen müssen, damit wir zu einem Umdenken kommen in einem Bereich, den wir genauso unterschätzt haben wie die Gefahr von Russland, haben wir auch die Gefahr der illegalen Migration unterschätzt. Ich rede von mir selber auch. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat das seinerzeit unterschätzt. Und da sind wir dann bei Punkten, wo wir klar den Unterschied zur FPÖ herausarbeiten müssen, wenngleich das manchmal ähnlich klingen mag.
Frau Schilling?
Es klingt manchmal ähnlich und das Schwierige ist ja, dass die ÖVP immer wieder in der Vergangenheit war und ich sehe das auch als Gefahr, zumindest auf nationalstaatlicher Ebene, der Steigbügelhalter für die FPÖ war. Und in genau diesen Dingen gibt es schon noch eine Verantwortung, die da die ÖVP trägt, mit einer Nähe zur FPÖ, die man einfach auch nicht abschreiten kann, weder in diesen Positionen noch in manchen politischen Fragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich das verändert.
Ich habe jetzt noch, bevor wir bald zum Schluss kommen, ich habe noch eine Frage an den Herrn Lobatka. Herr Lobatka, Sie waren oft in Amerika, Sie waren bei amerikanischen Wahlparteitagen, wir haben uns dort auch mal getroffen. Hätten Sie sich je vorstellen können, dass der Donald Trump Präsidentschaftskandidat der großen konservativen Partei Amerikas wird, bei der der Partei, bei der auch die ÖVP vertreten war, die viele europäische Konservative inspiriert hat. Hätten Sie sich das je vorstellen können?
Da muss ich nur vorweg sagen, ich war auch bei den Conventions der Demokraten, also nicht nur der Republikaner, weil die beiden Parteien mit unseren nicht vergleichbar sind, was Sie auch wissen, weil Sie ja auch lange Zeit in den USA verbracht haben. Aber jetzt zurück. Ja, ich habe mir das vorstellen können, weil ich ja vorher diese Tea Party-Bewegung und andere extreme Bewegungen in den USA schon miterlebt habe. Und das ist dann das Ergebnis, wenn man das auch in einer so großen Partei wie der Republikanischen Partei zulässt. Und der Zustand beider Parteien dort ist ja einer, schauen Sie sich beide Spitzenkandidaten an, für die führende Nation auf diesem Planeten, wo man weder mit dem einen noch mit dem anderen Spitzenkandidaten wirklich sehr glücklich sein kann.
Aber der eine lobt einen Umsturz, den er versucht hat vor 3 Jahren, der andere verteidigt den Rechtsstaat.
Nicht nur das, sondern also ganz kurz, die zwei kann man jedenfalls nicht als gleichwertig irgendwie bezeichnen. Donald Trump redet von einem Blutbad nach der Wahl, sollte die nicht für ihn ausgehen. Donald Trump redet tatsächlich nicht nur von antidemokratischen Bewegungen, sondern wirklich von einem Umsturz, der nichts mehr mit Rechten zu tun hat. Donald Trump greift Frauenrechte noch und nöcher an. Ich würde die beiden Kandidaten jedenfalls nicht auf eine Schwelle stellen.
Was würde ein Präsident Trump...
Ganz kurz. Nein, ich will sie überhaupt nicht vergleichen. Ich will nur sagen, dass in beiden Parteien es viele gibt, die mit den Spitzenkandidaten nicht zufrieden sind.
Was würde ein Präsident Trump, Herr Lobatka, für Europa bedeuten?
Das wissen wir nicht. Ich glaube, das ist nicht einmal die Amerikaner selbst wissen. Wir wissen nur, dass Gott sei Dank die USA schon ein starker Rechtsstaat sind. Und zum Beispiel, was die NATO betrifft, es Gott sei Dank rechtlich so ist, dass hier Änderungen nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat möglich sind. Also Trump allein kann nicht sagen, die USA treten aus der NATO aus. Und 1/3 werden die Demokraten immer haben im Senat. Also wir sollten uns nicht zu viel fürchten. Aber was er tatsächlich für Europa bedeutet, das wissen wir nicht, weil Trump ja oft über Nacht seine Position ändert. Ich glaube, die am meisten auf diesen Wahltag schauen müssen, sind unsere Freunde in der Ukraine. Weil für die und ihr Schicksal ist das ganz wesentlich. Wir Europäer sind stark genug, hier auch Widerstand zu leisten, Trump gegenüber. Aber ohne US-amerikanische Hilfe wird es die Ukraine ganz, ganz, ganz schwer haben, in diesem Krieg bestehen zu können. Und ich wollte nie Trump und Biden auf eine Stufe setzen. Ich wollte nur sagen, bei einem, auch in meinem Alter sage ich das jetzt, bei einem jungen, dynamischen Kandidaten in den USA, wie Biden manchmal auftritt, hätte ich ein besseres Gefühl. Trotzdem bin ich persönlich für Biden, um das klar zu sagen.
Ich möchte ihr beide jetzt nicht über Wahlziele fragen und Ähnliches. Das werden Sie wahrscheinlich noch ziemlich oft gefragt werden in Diskussionen für die Europawahlen. Aber Frau Schilling, wenn Sie ja EU-Abgeordnete sind in Brüssel und Straßburg, worauf freuen Sie sich politisch?
Ich freue mich, eine andere Perspektive in das Parlament zu bringen. Ich freue mich, als Vertreterin von einer Bewegung, einer Generation dorthin zu gehen und mutig und laut zu sein. Ich freue mich, mich dafür einzusetzen, dass wir nicht nur progressiven Klimaschutz, sondern auch vernünftige Sozialpolitik machen können und auch für Frauenrechte aufstehen. Und ich freue mich sehr auf die Auseinandersetzungen mit den Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Parlament als auch weiterhin auf der Straße. Ich bleibe Aktivistin und das werde ich immer sein und werde versuchen, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen und das Parlament so zu bereichern.
Herr Lobatka, Sie sind in vielen internationalen Organisationen aktiv seit vielen Jahren. Was ist anders im Europaparlament und was, auf was freuen Sie sich?
Das weiß ich nicht so genau, wie es im Europaparlament tatsächlich zugeht. Ich habe aber seit mehr als 10 Jahren mit Europaparlamentariern ständig zu tun, wenn unsere Europaausschüsse, die der Nationalstaaten, zusammenkommen. Worauf ich mich freue, auf eine Fortsetzung der Arbeit mit diesen Europaabgeordneten, mit denen ich jetzt schon ein Jahrzehnt zusammenarbeite. Ich freue mich auch, dass ich Kollegen Schieder wiedersehen werde, mit dem ich hier in Österreich über ein Jahrzehnt in unterschiedlichsten Funktionen zusammengearbeitet habe. Und ich freue mich, hier Österreich innerhalb der 27 vertreten zu können. Was wir brauchen, ist ein Netzwerk. Das glaube ich, dass ich das mitbringe. Und die EVP, die Europäische Volkspartei, ist ja, seit es Wahlen zum Europaparlament gibt, hier immer mit Abstand die stärkste Fraktion. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so ist, weil dann ist es natürlich leicht, auch etwas umzusetzen, denn das werden wir beide ja noch miterleben. Der Weg von einer Idee zur Umsetzung bei 720 Abgeordneten aus 27 Nationalstaaten kommend, bei den Mehrheitsverhältnissen, die es im EP gibt, ist ein komplizierter. Und das EP, das Europäische Parlament, hat ja viel, viel weniger Rechte als ein nationalstaatliches Parlament. Denken Sie nur an das Gesetzesinitiativrecht. Na, weil Sie nicken, Frau Schilling. Ein entscheidender Punkt für mich als nationalstaatlicher Abgeordneter war, dass wir Gesetzesinitiativen setzen konnten. Das können wir nicht als Europaabgeordnete. Wir bestimmen das Budget bei uns. Wir haben Änderungen vorgenommen im Budget. Auf EU-Ebene sind wir hier immer nur ein Teil. Da ist nach wie vor der Rat, die Minister, die Regierungschefs entscheiden. Selbst was den nächsten Kommissionspräsidenten betrifft, der nicht vorher vom Rat abgesegnet ist, kommt ja gar nicht bei uns zur Abstimmung. Also wir sollten auch daran arbeiten, das Europäische Parlament zu stärken. Das wollte ich sagen.
Inwiefern ist man, wenn man die Europawahlen antritt, dann am Ende österreichischer Abgeordneter oder ist man nicht ganz Europa verpflichtet? Wie sehen Sie das, Frau Schilling?
Ich glaube jedenfalls beides und ich wollte nur nochmal, das Europäische Parlament hat in den letzten Jahrzehnten erstens an Einfluss gewonnen, zweitens kann man über Bande schon versuchen, Initiativanträge zu bringen. Das Lieferkettengesetz kam aus Idee, aus dem EP und dann in die Kommission zum Beispiel. Also ich würde das nicht ganz so schwarz malen und ich glaube, es ist total wichtig, das Europäische Parlament auch als eine Institution anzusehen, in der wirklich viel weitergehen kann. Ich bin einerseits, meinem Herz schlägt natürlich ein österreichisches Herz. Ich komme aus Wien und bin Wienerin durch und durch und gleichzeitig trete ich an für Europa als eine Staatengemeinschaft und für alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Und denen fühle ich mich gegenüber auch verpflichtet. Ich glaube, man kann beides gut unter den Hut bringen. Und ich bin in diesem Europa aufgewachsen. Also ich bin genauso Europäerin wie Österreicherin.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Debatte, Frau Schilling, Herr Lobatka. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und in Kärnten auf Radio Agora. Aktuelles aus der EU gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Clara Gotzauner-Wolf betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Clara. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.